Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hören, was andere denken. Auf meinsportpodcast.de. Fußball.
Willkommen zurück bei der zweiten Folge vom MLS-Podcast. Heute am Start sind Anne, Daniel und ich, Vincent.
Hi.
Hi.
Ja, was haben wir heute vor? Am Anfang wollen wir mal damit anfangen, wie wir zur MLS gekommen sind. Mal genauer erklären, damit ihr auch mehr ein bisschen über uns erfahrt, wie wir zur Liga gekommen sind. Und dann werden wir noch über den letzten Spieltag sprechen und schauen, was uns negativ und positiv aufgefallen ist, sowie die ganzen Spiele mal ein bisschen analysieren. Dann hätte ich gesagt, fangen wir an gleich mal. Anne, willst du gleich mal anfangen, wie du zur MLS gekommen bist?
Kann ich machen. Es gibt nämlich gar keine spezielle Geschichte. Das hat sich mit der Zeit entwickelt. Ich bin irgendwie schon immer USA-Fan gewesen und war in den 90er Jahren Fan von der Bundesliga, war dort Bayern-Fan, zu einer Zeit, wo irgendwie noch die Bundesliga spannend war. Aber als das dann irgendwann vorbei war, Anfang, Mitte der 2000er, habe ich dann irgendwie den Bezug zur Bundesliga total verloren und dann ein paar Jahre lang mich gar nicht mit Fußball beschäftigt. Und bin dann erst vor, ja, so etwa 10 Jahren wieder zurück zum Fußball gekommen. Also ich habe dazwischen halt andere Sportarten mir vor allem angesehen. Und dann war natürlich die Idee da, warum nicht einfach mal US-Fußball ansehen, wenn ich sowieso die USA mag. Und habe mir einfach ein paar Spiele mal angesehen, weil ich sie interessant fand auch. Mit der Zeit dann immer mehr interessanter auch. Und das war irgendwie mein Weg in die MLS. Also es ist so stetig gewachsen im Prinzip. So lange hat es dann auch gedauert, bis ich ein Team gefunden habe, weil ich mir am Anfang mehrere Teams angesehen habe und dann sich rauskristallisierte, wen ich am sympathischsten finde.
Und dann sind es die Red Bulls geworden,
Dann sind es die
oder?
Red Bulls geworden, genau. Die New England Revolution, kurz Refs, waren auch am Anfang noch sehr weit oben mit dabei. Aber das hat sich dann mit der Zeit gelegt, weil so ein bisschen die Sympathie fehlte oder sehr schnell verloren ging. Da waren so irgendwie spielerisch nicht so richtig beeindruckend, das Team. Also nicht wegen der Erfolge, sondern einfach so auch von der Spielweise her. Und auch weil, weiß ich nicht, die Spieler jetzt nicht die sympathischsten waren. Da gab es einfach bei den Red Bulls, waren einfach andere Spieler dabei, die deutlich mehr gezogen haben. Philadelphia Union zum Beispiel fand ich auch nie wirklich sympathisch. Die sind jetzt erst so in den letzten 2 Jahren ein bisschen sympathischer geworden.
Ja gut, das Problem haben die Refs allgemein, dass die irgendwie nicht zusammen was so zieht,
ja,
finde
ich.
Außer man ist beim Football Patriots Fan, dann könnte man Refs Fan sein.
Ich bin ja Patriots Fan, aber zu den Refs treibt es mich tatsächlich trotzdem nicht.
Ah, okay. Gut, ja, Daniel, wie bist du zu MLS dann genau gekommen?
Ja, also von meiner Seite auch nochmal ein recht herzliches Hallo. Ja, also ganz so wie bei der Anne ist es bei mir nicht. Bei mir ist es wirklich komplett anders und auch, ich sage und schreibe, außergewöhnlich. Und zwar fing alles ungefähr in der 8. Klasse an. Also das war jetzt vor 6, 7 Jahren. Also das war, glaube ich, 2012 rum. Da hatten wir gerade so das Thema Amerika in der Schule. So ich mit meinen 14, 15 Jahren total fußballverrückt und an nichts anderes mehr gedacht. Auch immer in der Bettwäsche vom Fußballverein geschlafen.
Welchen?
Und so weiter und so weiter. Ja, das will ich jetzt nicht erwähnen, weil sonst kommen da so Hate-Kommentare.
Nein. Also, ich schlafe immer noch in der Bettwäsche von meinem Fußballverein.
Ja, natürlich, wenn nicht.
Eben.
Nee, darum soll es nicht gehen, vielmehr hatten wir dann halt, wie gesagt, die Aufgabe, eine Präsentation über irgendwas Amerikanisches zu machen. Ja, und da ich mir überlegt, gut, NFL, da habe ich mich damals noch nicht dafür interessiert, weil, ja, und dann war es halt wirklich so die MLS, habe ich ein bisschen eingelesen, fand eigentlich alles recht cool, weil Amerika ist ja wirklich auch ein nices Land, sage ich jetzt einfach mal. Und ja, Dann habe ich halt, wie gesagt, die Präsentation darüber gemacht. Also es war nur ein 5-Minuten Vortrag, alle wichtigsten Dinge gesagt, was es halt zu sagen gab.
Schon über das Land selber erstellt. Oder
nein,
schon über die
MLS? Nein, allein über die Liga. Und okay. Ja, das war es dann erstmal so. Dann am Anfang so ein Verein groß gehabt, habe ich nicht. Ich meine, es war gerade auch die Zeit, wo halt die Galaxy stark war zwar, aber ich weiß noch nie jemand, der sich irgendwie einen Verein ausgesucht hat, der große Erfolge hatte, beziehungsweise die auf dem Bandwagon aufspringen wollte. Ja, dann ging es so weiter so. Die Jahre vergingen und da war ich in der Z-Klasse. Man musste da auch nochmal eine Präsentation machen. Also diesmal wieder in Englisch. Mhm. Und diesmal war es halt, ja, wirklich eine Prüfung. Nicht die mündliche Prüfung, sondern halt, ja, war es im ersten Halbjahr. War, glaube ich, auch die MLS oder irgendwie. Ich weiß nicht mehr genau, was es war über die MLS. Und ja, damals hatte ich noch nicht so wirklich den Lieblingsverein, weil ich hatte auch keine Möglichkeit, die zu schauen. Und erstes Jahr darauf, als erst war 2015, glaube ich. In 2014 war das dann eben. Ist halt ein guter Kumpel von mir. Halt ein Jahr nach, ja, Seattle geflogen. Ich muss dazu sagen, dass die Sounders schon immer so ein Team waren, welche ich gemocht habe. Die hatten, ja, immer schon heiße Spieler, also gerade Dempsey zum Beispiel, der ja, soweit ich weiß, 2011 Legende. Oder so von den Spurs kam. Dann Sebastian Fry, der auch überragend ist. Und ich verstehe ja nach wie vor nicht, warum der nicht mal nominiert wird. Und ja, dann hat sich das halt irgendwie das eine und das andere ergeben. Ich wurde nicht nur Fan der Seahawks, sondern auch der Sounders. Und ich weiß tatsächlich nicht, was passiert wäre, wenn der dieser Freund nach New England oder so gegangen wäre. Ich will keine Prognosen abgeben, aber ja, so ist es halt passiert. Aber ich muss dazu sagen, dass letzten Endes habe ich mir dennoch nicht die Sounders bzw. Seattle ausgesucht, sondern Seattle hat mich ausgesucht. Und damit gebe ich weiter an dich, Vincent.
Ich habe aber noch eine Frage. Hast du Noten auf die Präsentationen bekommen und wenn ja, welche?
Boah. Also bei der in der 8. Klasse, das weiß ich nicht mehr, das war ja, wie gesagt, nur so ein 5-Minuten-Referat und bei der Eurocom eben hieß es, hatte ich eine 3+ oder sowas. Aber das war nicht nur die Präsentation, sondern auch so ein mündlicher Teil und so. Aber die meinten, dass das Thema gut war, dass ich es gut erzählt habe und dass ich den neuen Infos vermittelt habe. Weil die hatten alle 3 oder 2, keine Ahnung von Fußball. Aber darum soll es jetzt, wie gesagt, nicht mehr gehen. Vincent, erzähl du uns, wie du zur MLS kamst.
Ja, bei mir fing, sagen wir mal, bei mir fing es mit dem US-Fußball 2010 an, als bei der WM in Südafrika Deutschland gegen USA gespielt hat. Und da war ja damals Jürgen Klinsmann auch Trainer. Und das fand ich halt irgendwie interessant, dass Klinsmann halt in den USA Trainer war. Und da habe ich mir gedacht, gut, schaue ich mir halt auch neben den deutschen WM-Spielen auch die amerikanischen WM-Spiele an. Und mir sind da einige Spieler in Blick gefallen, wie Matt Beasler zum Beispiel, Benny Failhaber und auch bei den Länderspielen danach hat auch ein Graham Susi sehr gut gespielt. Und ich habe die halt dann so weiterhin verfolgt bis ungefähr 2012, 2013. Und dann bin ich mal auf die Idee gekommen, ich weiß nicht wieso schon vorher, aber ich bin erst dann auf die Idee gekommen, Moment mal, wo spielen die Spieler eigentlich und spielen die vielleicht auch in einer heimischen Liga? Und da habe ich halt nachgeguckt und Beasler, Failhaber und Susi haben alle 3 bei Sporting Kansas City gespielt. Und dann bin ich halt irgendwie Fan von diesem Verein geworden, weil gleich alle 3 Spieler dort gespielt haben. Ja, und dann habe ich halt ein bisschen die Spiele verfolgt, ab und zu spät abends oft auch. Oder nur per Live-Ticker. Und da ist mir dann damals auch noch Dom Dwyer und Rocco Espinosa ins Herz gewachsen. Also, und Ike Opara. Also, ich weiß nicht. Ich habe mich dann mega verliebt. 2013 war das dann hauptsächlich. Und dann, ja, ich sag mal so, ab 2013 bin ich Fan der MLS. Und 2013 wurde ja auch Kansas City Meister gleich zu Beginn. Ich wusste nicht, dass die dann gleich gewinnen. Also ich bin kein Erfolgsfan oder so. Aber das war eigentlich ganz cool. Cooler Einstand. Und ich muss auch sagen, dass Kansas immer wieder schafft, ohne große Namen gute Ergebnisse zusammenzubekommen.
Aber in Dom Dreyer konnte man sich ja auch nur verlieben in seiner Kansas-Zeit. Also er hat toll gespielt und diese Selfie-Aktion war richtig gut.
Und diese Torsaltos als Torjubel. Traumhaft.
Die macht ja Daniel Reue jetzt auch super gerne. Aber eigentlich mögen die Trainer das nicht so richtig.
Ja, Verletzungsrisiko ist halt sehr hoch. War ja damals bei Miroslav Klose auch schon immer umstritten. Wenn er dann mal ein bisschen gestrauchelt hat oder so, dann... Ja, aber es sieht cool aus. Ich würde es nicht schaffen. sozusagen war das auch so grob, wie ich zur MLS gekommen bin. Was ich auch noch dazu sagen muss, finde ich auch, mit 2013 hast du ja auch noch paar alte Namen gehabt und alte Logos und auch das MLS-Logo war ja noch alt. Das heißt, ich habe noch ein bisschen was von der ganzen Entwicklung auch mitgesehen zur Modernisierung, wie es jetzt ist, was ich auch sehr interessant finde. Aber da kann ich schon mal vielleicht einen kleinen Spoiler machen. Das werden wir mal in irgendeiner anderen Folge genauer ansprechen, wie wir das persönlich finden. Aber soweit war es das mit den Vorstellungen. Und dann würde ich mal einen groben Überblick aufs Positive oder Negative zum dritten Spieltag machen. Und da darf die Anne wieder anfangen.
Mein Positives hat nicht unbedingt was mit der MLS zu tun, aber mir ist eine Sache am Wochenende aufgefallen, positiv aufgefallen, und das war Alfonso Davies, der ja mittlerweile bei Bayern spielt, ursprünglich von Vancouver kam und sein erstes Bundesliga-Tor gemacht hat. Das dachte ich, kann man auf jeden Fall mal erwähnen, weil er ja doch ein sehr, sehr junger Spieler ist und vielleicht kann er sich ja doch bei den Bayern etablieren. Mal schauen.
Soweit ich weiß, war das auch der jüngste Bayern-Torschütze seit, ich weiß jetzt nicht mehr, ob es 10 oder 20 Jahren waren, aber schon eine Zeit lang her, dass so ein junger Spieler mal wieder bei Bayern getroffen hat, was auch viel über die Jugendarbeit aussagt.
Wollte ich gerade sagen, überraschen würde mich es nicht.
Ja, aber das ist wieder ein ganz anderes Thema dann. Daniel?
Ja, also bei mir ist es halt so, dass ich jetzt was ich positiv hervorhebe, das ist in... Ja, also erstmal, ich muss ganz klar Stephen Fry loben, der mir wirklich dieses Wochenende wieder besonders gut gefallen hat. Ja, ich habe jetzt gerade zwar eine Brille auf, aber da steht nicht Fan davor. Aber er hat halt einfach den Sounders, die drei Punkte gerettet. Und was mir wiederum auch noch aufgefallen ist, ist halt wirklich, dass jetzt zweimal wirklich ich Szenen gesehen habe, wo ich mir dachte, gut entschieden, Schiedsrichter. Also die eine Szene ist der Elfmeter von Lodeiro. Auf den komme ich dann später noch bei einer Analyse zu sprechen. Und auch noch auf das 2:0 von Montreal gegen Orlando. Auch da ist mir was. Letztlich irgendwas positiv aufgefallen, aber es ist halt eine kleine Randbemerkung, zu der ich auch noch zu sprechen komme. Aber wie gesagt, das war jetzt so mein Eindruck vom Spieltag. Und Vincent, wie war deiner? Was war gut, was war schlecht?
Also als sehr positiv möchte ich mal die Fans von Chicago erwähnen.
Cincinnati.
Chicago hatte... Ja, stimmt, Cincinnati.
Hat Chicago Fans? Im Stadion waren ja nicht so viele.
Ja, die deutschen Medien.
Also irgendwie habe ich jetzt positiv mit negativ vertauscht. Ja gut, wenn ich schon bei Chicago bin, dann eben negativ. Die Fans waren auch am dritten Spieltag nicht vorhanden. Trotz großer Namen wie Schweinsteiger, Fußballgott Fabian Herbers und auch Nicolas Gaitán, auch wenn er noch nicht gespielt hat. Da bin ich echt gespannt. Also eigentlich müssten dort Fans da sein. Das Stadion ist ja nicht so groß. Und Chicago ist ja eigentlich jetzt nicht so diese große Anti-Fußballstadt. Also Das wundert mich schon sehr stark. Dann mache ich jetzt weiter mit Cincinnati. Mit dem positiven Ereignis. Die Fans von Cincinnati beim ersten Heimspiel im Nippert-Stadion. Wenn ich jetzt nicht falsch liege, waren das 32.000 Fans.
Ich weiß es nicht, aber es war ausverkauft. Weiß
es einer von euch? Es war ausverkauft. Ich hoffe, ich mache da jetzt keine Fake News. Jedenfalls war die Stimmung bombastisch und die Fans, die haben sich auch vor dem Spiel im Mecklenburg-Garten in Cincinnati getroffen und haben dann einen schönen Fanmarsch zum ersten Heimspiel gemacht ins Stadion mit Trommeln und diesen Farbpulvern oder diesen Farbbengalos oder was die da haben in der MLS. Also sehr schön, super Stimmung und im Stadion war es dann natürlich atemberaubend. Auch Gänsehaut, eine kleine Choreo gab es auch noch und es wurde viel gejubelt, so viel darf man schon mal sagen. Dann würde ich jetzt sagen, dass wir eine kurze Pause machen und später oder nachher dann mit dem zweiten Spieltag, mit den Highlights sozusagen
mit dem dritten,
beginnen.
Oder?
Mit dem dritten Spieltag, genau. Oh, schon der nächste Versprecher, verdammt. Ja, und dann geht es dann nachher weiter mit dem MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de. Bis nachher.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Als Jugendlicher wegen zu geringer Größe aussortiert, von der Oma hochgepäppelt und am Ende einer der besten aller Zeiten. Das ist die Geschichte von Torwartlegende Dino Zoff, der trotz eines saftigen Karrierefehlstarts letztlich ältester Weltmeister ever und italienisches Nationalheiligtum wurde.
100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Challenger Corner, der Tennis-Podcast mit Florian Herr und Andreas Thies. Alles rund um die Turniere unterhalb der ATP-Tour. In Zusammenarbeit mit TennisTourTalk.com. Challenger Corner auf meinsportpodcast.de.
Willkommen zurück mit Anne, Daniel und ich, Vincent, beim MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de. Jetzt machen wir weiter mit dem dritten Spieltag, mit den einzelnen Partien und besprechen so die Highlights und vielleicht auch ein paar negative Dinge, wenn welche passiert sind, dieser einzelnen Spiele. Dann würde ich sagen, fängt Daniel gleich mit seiner ersten Begegnung an.
Ja, da hast du recht. Die erste Begegnung am Samstagabend, 18 Uhr. Ich habe mich tatsächlich gefreut, dass ich das Spiel meiner Sounders live verfolgen kann, live und in Farbe. Ja, ich muss sagen, es war eine gute erste Halbzeit. Nach 15 Minuten stand es 2-0 durch die Tore, welche wirklich bockstark waren, von Victor Rodriguez und Jordan Morris. Aber dann war es ein bisschen ruhig, also es war wieder so ein Blitzstart wie in der vergangenen Woche gegen die Colorado Rapids. Dann in der zweiten Halbzeit gab es den Elfmeter. Ich muss dazugeben, dass es anfangs stark nach einer Schwalbe aussah für mich. Ich wurde aber vom Gegenteil überzeugt. Und da fand ich es jetzt interessant, dass der Elfmeter ging ja direkt rein. So, jetzt kommt ein bisschen Regelkunde. Und zwar hat man ja gesehen, dass Lodero ja am Nachschuss den Ball noch reingeköpft hat. Sprich, wäre der Ball nicht drin gewesen, Elfmeter, wäre es ja eigentlich ein Tor gewesen. So.
Stimmt, ja.
Laut Regelwerk ist es aber kein Tor, sondern wäre ein indirekter Freistoß für Chicago gewesen, weil es eine Doppelberührung ist. Und zwar, das weiß jeder, der in gewissermaßen die Fußballregeln kennt, du kannst keinen Einwurf vor dich hinwerfen, dann den Ball nehmen, du kannst keine Ecke auf dich selber passen, dann rennen und so weiter und so weiter. Also kurz gesagt, es wäre eine Doppelberührung gewesen und in diesem Falle hätte der Elfmeter bzw. das Tor im Nachschuss nicht sein dürfen. Aber er war ja direkt drin. Und wo ich noch gerade so schön bei den Sounders bin, habe ich gesehen, dass es heute, also Montag, nehmen wir das Ganze auf, hat sein Geburtstagskind und zwar Jordy Bellum. Der wird heute, ich glaube, 22 Jahre alt, sofern er sein Twitter-Profil noch nicht aktualisiert hat.
Ja, dann aber happy Birthday, ja? Von meiner Seite.
Von mir auch, Happy Birthday.
Und ja, nach dem 3:0 habe ich so mit den Kollegen in Discord geredet und da dachte mir eigentlich schon, ruhiges Polster, das wird ein klarer Sieg. Man muss dazu sagen, dass das Heimteam Chicago einige Chancen hatte, aber Stephen Fry halt immer wieder gut parkiert hat. Und Raheem Edwards hat dann letzten Endes in der 56. Minute verkürzt und dann dachte ich, gut, 1:3 ist gewissermaßen verdient. Ja, dann durfte ich aber noch mal ein bisschen zittern. Und zwar hat der deutsche Spieler, also der bekannteste auch bei den Feier, Fabian Herbers. Der ist doch deutsch, oder?
Ja, Fußballgott.
Ja. Grüße gehen an der Stelle raus, Fabian. Falls du das hier hörst, das Tor hast du dir verdient, auch wenn es gegen meine Sonders war. Und dann begann es zittern für mich, weil das war jetzt so eine, ihr wisst, wenn euer Team 3:0 führt und dann halt wirklich das Heimteam ein starkes Comeback hat, dass es nochmal eng wird. Aber Gott sei Dank hat Raul Ruidas mir alle Spannungen abgenommen, das ganze Zittern, und hat dann in der 88. Minute zum 2:4, weil ich auch letzten Endes der Endstand war, eingeschoben. Und ansonsten, die Partie war tatsächlich fair. Eine kleine Randnotiz noch, die mir jetzt gerade aufgefallen ist, und zwar die beiden Torschützen auf Seiten des Heimteams, also Raheem Edwards und Fabian Herbers, wurden beide eingewechselt. Also Edwards in der 35. Minute und Fabian Herbers in der 71. Spielminute.
Da so hatte dazu. Der Trainer ein goldenes Händchen, würde ich sagen. So ja, halbwegs.
Aber ich muss halt tatsächlich sagen, das hast du bereits erwähnt, Vincent, ja. Dass letzten Endes waren es halt nur 10.000 und 32 Zuschauer.
Das ist glaube ich noch weniger als in der letzten Woche.
Ja.
Das weiß ich nicht, aber ich will ja wie gesagt keine 20 Minuten lang über meine Sounders reden.
Ich habe aber noch was zu dem Spiel.
Ja.
Zum einen, Jordan Morris hat mir wieder enorm gefallen. Also er hat ja schon irgendwie nach den ersten 2 Minuten hat er schon eine Mega-Chance gehabt, die einfach sehr knapp nur war. Und dann die Vorlage von ihm in der 8. Minute. In der 15. Minute macht er es dann selbst und setzt sich einfach gegen 2 Verteidiger durch. Wahnsinnstyp. Also ich hoffe, dass er sich nicht wieder verletzt und weiter in der Saison spielt. Dann kann man, glaube ich, noch einiges sehen. Und mal noch so nebenbei eine Sache. Es gibt den Audi-Index immer. Der wird, glaube ich, vor allem für MLS Fantasy genutzt. Da werden so die Punkte für die Spieler immer mit aufgenommen. Und Fabian Herbers hatte 334 Punkte nach dem Spiel. Bastian Schweinsteiger hatte 284.
Tja. Okay, interessante Randnotiz. Und um jetzt nochmal zu Morris zu kommen, ja, er hat mir auch wieder gefallen, aber ich finde, ich will nicht so oft loben, weil ich denke, jeder weiß, was so gut war. Und ich habe mich jetzt bewusst deswegen auch für Stephen Fry entschieden, weil er halt in meinen Augen eher den Sieg festgehalten hat, obwohl Morris an 2 Toren beteiligt war. Aber wie gesagt, jetzt kommen wir zum nächstes Spiel.
Ja, ich möchte.
Sofern du noch was sagen willst, Vincent.
Ja, ganz kurz anmerken, dass ich die Trikots von Seattle von Woche zu Woche geiler finde. Diese orange-rosanen. Weiß nicht, die haben was. Aber gut.
Das war doch schwarz-rosa,
welches
oder?
Spiel hast du angeschaut, dass sie orange-rosa sind?
Oh Gott, Ja, schwarz-rosa.
Farbschwäche.
Tut mir leid.
Ja.
Ja, komm weiter zum nächsten Spiel. Anne, du bist dran.
Fange ich natürlich mit den New York Red Bulls an. Die haben endlich zu Hause gespielt. Und sagen wir es so, ich war auf Arbeit und konnte das Spiel nicht sehen. Hab also alle paar Minuten auf meinem Handy nachgesehen, was sich da tut. Und dann kam irgendwann nach ziemlich kurzer Zeit, nämlich schon nach 5 Minuten, plötzlich die Meldung, Tor für die Earthquakes. Und Laune war dahin erstmal. Und das tat sich leider auch bis zur ersten Halbzeit gar nichts. Man muss dazu sagen, ich habe mir danach die Highlights angesehen, das Tor der Earthquakes war tatsächlich gut. Also die haben es gut rausgespielt, das war ein verdientes Tor, gut gemacht. Aber dann haben sie nicht mit dem Starspieler, mit dem heimlichen Starspieler der Mannschaft gerechnet, weil nämlich in der zweiten Halbzeit hat dann Alex Mühl gezeigt, was er kann. Kleiner Hinweis dazu, Alex Mühl ist in der Fanszene der New Red Bulls jetzt nicht unbedingt der beliebteste. Und ich glaube auch, dass es bessere Fußballspieler als ihn gibt. Aber er ist mit den Leuten im Team einfach super gut verankert. Er versteht sich richtig gut mit denen und ist auch immer für den Spaß aufgelegt. Aber halt trotzdem, man erwartet nicht viel von ihm. Dennoch, da hat es richtig gut gemacht, denn beziehungsweise in Zusammenarbeit mit Daniel Reuer, in der 51. Minute war es dann nämlich soweit, der Anschluss, der Ausgleich. Reuer schießt auf Mühl, der macht das Tor 1-1. Und dann 20 Minuten später, Reuer läuft im Strafraum die Kurve, spielt den Ball Richtung Mitte. Dabei geht der Ball nochmal an den Fuß des Verteidigers, springt nach oben in die Luft. Mühl steht an der richtigen Stelle, Tor 2-1. Und dann war das eigentlich, dann passierte das, was passiert, wenn die Red Bulls aufdrehen. Dann fliehen noch ein paar Tore. Brady Red Phillips nutzt natürlich auch jede Chance, dann die er kriegt. Nutzt eiskalt ein Zuspiel von Davis und hält den Fuß hin, Tor in der 85. Minute. Und in der 89. Minute hat Daniel Reuer das bekommen, was er verdient hat, nämlich seinen eigenen Treffer, nachdem er schon an 2 Toren beteiligt war. Macht er dann auch noch das 4-1 und kann sich über den Scorerpunkt freuen. Was mir aber an dem Spiel vor allem aufgefallen ist, es waren zwei Sachen, die speziell sind. Die eine Sache ist diese Alex Mühl-Geschichte. Es gab nach dem Spiel wahnsinnig viele Alex Mühl-Memes. Und ich weiß nicht, vielleicht hat das schon mal jemand gesehen, aber es gab ein Spiel, in dem es eine Ecke gegen die Red Bulls gab aus der vorletzten Saison, glaube ich. Und Alex Mühl läuft erstmal zur Seite und holt sich was zu trinken. Und dann hört man Lewis Roberts, dem Torwart der Red Bulls, von hinten nur brüllen. Alex, this is not the time, oder this is not the fucking time, irgendwie so. Das ist so ein Standard-Meme mittlerweile. Aber nach dem Spiel gab es auf jeden Fall sehr viele positive Memes für ihn. Er spaltet so ein bisschen die Fangemeinde, kann man sagen. Eine andere Sache, die aber sehr, sehr viel diskutiert wurde tatsächlich, ist, warum Keku fehlte. Der doch eigentlich immer...
Trippelfuß.
Ja, der ist eigentlich auch ein wichtiger Spieler, finde ich, und ein wirklich guter Spieler. Aber wer seine Twitter-Aktivität verfolgt, kann sich auch denken, warum er nicht gespielt hat. Offiziell war es die Entscheidung des Trainers und ist nicht näher benannt worden. Und erst auf tieferem Nachfragen hin hat man rausgehört, der hat ein bisschen zu viel Creepy-Zeug getwittert. Und man versucht ihm so ein bisschen, Benehmen beizubringen, würde ich jetzt nicht sagen, aber ihn so ein bisschen wieder zurückzuholen. Man weiß zurzeit nicht so richtig, ob er wirklich im Team im Kopf mit dabei ist. Vielleicht hat ihm die Auszeit ganz gut getan und ist dann nächste Woche wieder mit dabei. Mal sehen, es gab ja in der Pause, gab es ja die Gerüchte, dass er wechseln will. Das hat nicht geklappt, weil die Red Bulls es nicht wollten. Muss man sich anschauen, wie sich das entwickelt in den nächsten Monaten. Genau, so viel erstmal zu den Red Bulls gegen die Earthquakes. Vincent, was hast du dir angesehen?
Ich habe mir Cincinnati gegen Portland angesehen. Wie gesagt, wie schon im ersten Teil angesprochen, die Fans, erstklassig, mit dem Fanmarsch im ersten Heimspiel zum Stadion. Im Stadion gab es eine kleine Choreo und dann ab dem Anpfiff wurde 90 Minuten durchgesungen und gefeiert. Das Spiel fing eigentlich stinknormal an, bis zur 14. Minute, und dann ging's los. Gleich mal 1-0 für Cincinnati durch Kendall Watson mit dem Kopf. Man kann noch vom schnellen Start sprechen nach 14 Minuten. Man hat Portland definitiv überrascht und auf den richtigen Fuß erwischt. Und was mich sehr ins Auge gestochen hat, ist der Torjubel nach dem 1-0. Habt ihr den gesehen?
Ja, die haben sich auf den Boden geworfen und so gezappelt.
Ja, in den Kreis gedreht und mit diesen Füßen gestrampelt irgendwie. Also der war richtig crazy, sag ich mal. Ja, und danach spielte eigentlich Cincinnati etwas aufdringlicher, etwas stärker. Sie wollten im ersten Heimspiel vor heimischem Publikum zeigen, was sie können, was sie drauf haben. Und aber in der 31. Minute gab es dann Eckball für Portland. Kamen sie auch mal nach vorne, gab dann Ecke. Und der Eckball von Valeri, glaube ich, war der geschlagen, flog durch den ganzen Strafraum an den langen Pfosten hinten. Und dort stand Aspirilla allein vom Torwart von Cincinnati sozusagen. Das war Alves Powell. Und er schießt einfach Powell an. Also es war eine fette Chance für Portland. Haben sie leider nicht genutzt. Zum Glück für Cincinnati natürlich. Weiter ging es dann ja ziemlich ausgeglichen. Cincinnati leicht überlegen, meiner Meinung nach. Und dann nach der Halbzeit zur 60. Minute kam dann das 2-0 durch Alan Cruz, Neuzugang von Herediano aus Costa Rica. Bei Cincinnati ist eigentlich jeder ein Neuzugang sozusagen. Roland Lamar hat die Vorlage gemacht und Alan Cruz hat ein Hackentor gemacht, was sehr schön war. Mit der Hacke im 16er, im 5-Meter-Raum war das, glaube ich. Sehr schön, 2-0. Habt ihr es gesehen, die Hacke?
Ja.
Nein, habe ich nicht.
Oh. Also es war echt ein schönes Tor.
Das Wobei mir bei dem Spiel aber irgendwie, also ich fand das Ergebnis am Ende dann doch ein bisschen zu hoch.
Ja.
Weil, also so richtig qualitativ hochwertig war das nicht, das ganze Spiel über. Und das war, also viel einfach nur Ball hin und her und dann gab es so ganz kurz die Situation, woraus dann auch Tore resultiert sind, außer bei den Timbers. Also so ein 1-0, vielleicht noch 2-0 hätte gereicht.
Ja, also, ja, wie gesagt, es war lang Spiel auf Augenhöhe, aber nicht so unbedingt von sehr guter Augenhöhe. Aber ja, Cincinnati war halt von dem her leicht stärker, weil sie eben Torschancen besser nutzten.
Absolut.
Ja, ja gut, und dann das letztendliche 3-0 folgte keine 3 Minuten später in der 63. Minute vom Franzosen Deblange oder Deblor oder was weiß ich kann kein Französisch. Vorlage machte Darren Mattox, der schon letzte Saison bei DC United immer wieder mal auffällig geworden ist und jetzt bei Cincinnati auf dem Flügel stürmen darf. Ja, und dann plätscherte sozusagen das Spiel vor sich hin. Und dann in der 70. Minute hatte dann angeblich Mabiala von Portland einfach keinen Bock mehr und holte sich die Gelb-Rot ab. Einfach dumm. Er spazierte dann auch gleich raus, als ob er wusste, komm, wenn ich jetzt faul, habe ich Gelb-Rot. Und dann bin ich raus und so war es dann letztendlich auch. Und ja, danach gab es noch ein, zwei Chancen von jedem Team, kleinere. Aber mehr war dann auch nicht mehr. Das Spiel wurde dann abgepfiffen später zur 90. oder plus Nachspielzeit. Und die Fans von Cincinnati feierten ausgiebig und haben sich gefreut. Erstes Heimspiel, erstes Sieg in der MLS und dann gleich auch noch ein Heimsieg. Besser kann man es nicht haben, finde ich.
Ausverkauften Hauf auf jeden Fall nicht.
Habt ihr noch was zu dem Spiel zu sagen?
Nee, also ich bin da offen und ehrlich. Ich kam heute überhaupt gar nicht zum Highlight schon. Also das Spiel habe ich wirklich nicht angeschaut. So, werft mich mit Steinen ab, macht was ihr wollt. Ich habe mich wirklich so gut es geht vorbereiten wollen, aber gerade dieses Spiel, obwohl ich es nett mag, tolle Fans, tolle Stadt, kam ich nicht zum Ansehen der Highlights.
dann kannst du es ja nachholen, das Spiel.
Ja, mache ich auch.
Nach machen wir wieder eine kleine Pause, würde ich sagen. Dann geht's nachher weiter mit den nächsten Spielen. Und dann bis später.
Hallo, ich bin Patrick Hausting, Europameister im Turmspringen.
Moin, hier ist Ralf Gunesch. Als Fußballprofi habe ich für Alemannia Aachen, FC St. Pauli, Mainz 05 und den FC Ingolstadt 04 gespielt.
Hallo, hier ist Willi Lanka, Mr. Zweite Liga.
Die Profis am Mikrofon, immer und überall auf meinsportpodcast.de.
Und willkommen wieder zurück mit Anne, Daniel und Vincent zum dritten Teil unseres MLS-Podcasts auf meinsportpodcast.de. Jetzt machen wir weiter mit den nächsten Spielen. Daniel fängt an mit dem Spiel in Columbus.
Ja, und zunächst einmal war das als neutraler Zuschauer einfach ein Trauerspiel. Nicht nur, dass es nach 10 Minuten schon 1-0 stand und es auf der Endstand war, vielmehr einfach die Zuschauerzahl. Ich meine, ich kann den Owner der Crew voll und ganz verstehen, dass er da keinen Bock drauf hat, dass es einfach nicht besucht wird und dass er deswegen mit dem Gedanken gespielt hat, in der Stadt zu ziehen, wo Sport oder Fußball eher willkommen ist. Also jetzt nur so am Anfang. Aber ja, wie gesagt, die Partie, also ich muss dazu sagen, dass ich alle Partien am Samstag mehr oder weniger gleichzeitig angeschaut habe. Also ich hatte zum Teil, glaube ich, 3 Spiele gleichzeitig offen und da halt wirklich den Überblick zu halten, fällt halt schwer. Also falls ich mal wirklich was außer Acht lasse, irgendeine Unannehmlichkeit oder so, die ich mir jetzt nicht rausgeschrieben habe, gebt einfach Feedback oder sagt es mir einfach. Aber wie gesagt, ich kann halt auch nicht alles sehen, weil ich habe leider nur 2 Augen. Aber wie gesagt, 10. Minute, Gaston Sauro oder Sauro, ich weiß es leider nicht, wie man ihn ausspricht.
Sauro.
Mit einem schönen 1-0, welches nach einer Ecke, soweit ich weiß, war, gefallen ist.
Ja, Ecke, und, Kopfball, Lehrbuchtor.
Ja, Flanke, Kopfballtor. Nein. Und ansonsten war es eigentlich wirklich, also. Ich meine, ich habe die Zuschaueranzahl auch gesehen. Wie gesagt, das muss ich jetzt einfach kritisieren. Und dachte mir nur so, ja gut, das wird nichts, also. Bei mir hängt wirklich vieles davon ab, auch wie die Scheibe besucht ist. Und wie gesagt, zeitgleich lief halt noch ein bisschen Sounders und Houston gegen Vancouver. Aber zu denen komme ich gleich.
Um mal eine Zahl zu nennen, es waren 9.687 Zuschauer im Stadion. Und das ist
schlechter wie Chicago.
Ja, also das ist echt eine Katastrophe.
Also und das ist.
Also Anthony Precourt ist bestimmt kein krasser Ehrenmann. Aber das ist so einer der Argumente, wo ich sagen würde, okay, das kann ich nachvollziehen, dass er umziehen wollte. Er ist mittlerweile nicht mehr Owner der Crew, was auch gut ist so. Aber nach der Euphorie, die so jetzt zuletzt war, hätte man eigentlich gedacht, dass die Spiele besser besucht sein müssten. Aber nicht mal 10.000 ist halt krass.
Ja, vor allem letzte Saison, es gab halt immer wieder Spiele, wo das Stadion fast ausverkauft war. Oder sehr voll zumindest. Und manchmal ist es halt wieder fast komplett leer. Ich weiß nicht, das ist ziemlich komisch in Columbus, finde ich.
Zumal Dallas ja eigentlich eine interessante Partie ist. Also es war auf jeden Fall die Partie der 2 jungen, richtig guten Torhüter mit Zach Steffen und Jesse Gonzalez. Beide sind erst 23 und haben auch richtig gut gespielt. Also dass es am Ende nur 1-0 stand, war auch den beiden zu verdanken, finde ich.
Ja.
Absolut.
Ja gut, dann Anne, was hast du für ein Spiel zu berichten?
Ich habe mir noch New York City FC gegen den LAFC angesehen. Hatte natürlich eine leichte Neigung zu einem Team, was ich lieber hätte gewinnen sehen. Aber erstmal ging das andere Team in Führung, nämlich der New York City FC. Nach 39 Minuten machte der Neuzugang Mitara dann das 1-0. War auch ein nettes Tor, muss man sagen. Aber 43. Minute kam dann endlich die Antwort von Carlos Vela zum 1-1. Carlos Vela, muss ich so persönlich sagen, ist einer meiner Lieblingsspieler in dem Team. Durchaus junger Spieler noch, finde ich. Und auf jeden Fall einer, der sehr, sehr viel Aufmerksamkeit auf den Platz auf sich zieht, weil er eben wirklich gut ist und schön Fußball spielt. Ja, 62. Minute, Alexander Ring. Ist, finde ich, auch einer der wichtigen Spieler beim New York City FC. Macht dann das 2-1 wieder. Und ja.
Ring hat ja mal bei Kaiserslautern, glaube ich, Bundesliga gespielt, gell?
Ja, deswegen, also einigen ist er vielleicht noch ein Begriff. Er spielt jetzt seit letzter Saison oder vorletzter Saison
bei New York City FC. Eineinhalb Jahren oder so. Eineinhalb, zwei Jahren, denke ich, glaube, ist er schon da drüben.
Ja. Auf jeden Fall hat es dann, musste Carlos Vela es dann wieder richten. Es gab nämlich noch einen Elfmeter, der, also, warum man sich in der Situation noch einen Elfmeter holt, wenn man 2-1 führt, ist halt schon, war nicht so richtig clever. 76. Minute hat das 2-2. Das war dann auch der Endstand. War an sich, ja, es war eine Partie, die war okay. Der Rasen war übrigens auch ein bisschen besser als in der letzten Woche. Noch nicht schön, aber besser. Ja, aber kein Spiel für die Geschichtsbücher.
Nee. Gibt es da noch Anmerkungen zum Spiel, Daniel?
Von meiner Seite eigentlich keine Anmerkungen. Gut, wobei ich dann tatsächlich sagen muss, jetzt wo ich so drüber schaue, ist halt einfach wirklich, dass die Partie viele gelbe Karten hatte. Also war der Schiri da ein bisschen freundlich, was Karten angeht, oder war es halt einfach, ja, eine harte Partie?
Also ich fand sie jetzt nicht so hart, muss ich ehrlich sagen. Es gibt halt einige Schiedsrichter, die geben gerne mal eine Karte. Ich gucke gerade, wer der Schiri war, aber es war nicht der, der immer Karten gibt. Ah, ist leider nicht ersichtlich.
Ich schau gerade auch, aber
gut. Ja, nee, aber also, dann. Die sind auch im Spiel jetzt nicht so sehr aufgefallen. Die waren jetzt nicht das Präsenteste.
Ja.
Ja, dann mache ich mal weiter in Atlanta. Die empfingen nämlich Philadelphia Union. Natürlich, das Mercedes-Benz Stadium war wieder rappelvoll, so wie es sich eigentlich gehört, wie man es gewohnt ist. Und man hoffte auf ein gutes Spiel und auf einen Sieg endlich mal. Ja, es fing schon mal, naja, wie möchte man als Atlanta-Fan sagen, leicht hoffnungsvoll, aber dann doch drückend an. In der 36. Minute grätschte nämlich Martinez in eine Flanke rein und der Ball, der flog dann an die Latte und während dieser Grätsche hat er sich verletzt. Ist für jeden Atlanta-Fan erstmal ein Schocker und er war dann natürlich so, glaube ich, ein, zwei Minuten draußen zum Behandeln, aber er konnte dann doch weitermachen, aufatmen bei den Fans. Das wäre eine Hiobsbotschaft gewesen, wenn er wirklich ausgefallen wäre. Dann, ja, das Spiel war schon ziemlich ausgeglichen. Es war halt nicht das Atlanta von letzter Saison. Und dadurch hatte er auch Philadelphia immer wieder Angriffschancen. Und in der 40. Minute war es dann soweit. Oder was heißt, es war soweit. Philadelphia hatte eine Riesenchance. Nämlich Fafa Picault bekommt einen Pass. Picault übrigens war früher bei St. Pauli in der zweiten Liga. Bekam einen Pass durch die Schnittstelle der Abwehr und rannte allein auf Brett Guzman zu und musste diesen ausweichen. Und während er eben Guzman ausweichte, ist Miles Robinson ins Tor reingerannt und Picault schoss halt dann aufs Tor und Robinson war halt dann perfekten Zeitpunkt an der perfekten Stelle und klärte dann noch den Ball eben aus dem Tor raus, auf der Linie oder kurz vor der Linie. Also eine klassische Heldentat. Und dann machte aber Philadelphia so weiter und dann in der 47. Minute machte Kai Wagner, der von den Würzburger Kickers kam, Deutscher, eine Vorlage auf Brandon Aronson, ist glaube ich 19 Jahre jung, kam von der zweiten Mannschaft, von der Academy von Philadelphia und schoss sein erstes Tor für Philadelphia in der MLS. Und somit ging Philadelphia in Führung in Atlanta, was natürlich wieder ein richtiger Schocker war. Ja, nach der Halbzeit wollte Atlanta das Tor unbedingt schießen und den Ausgleich schaffen, wollten die Fans nicht enttäuschen. Martinez hat einen schönen Fallrückzieher versucht, wurde aber gehalten. Und dann in der 69. Minute war es dann endlich soweit, auch wieder eine deutsche Vorlage von Julian Gressel. Und er brachte die Flanke hoch auf Ezekiel Barco und er köpfte den Ball dann zum 1:1 rein. Ja, die Fans freuten sich, Ausgleich, erstmal leichtes Durchschnaufen. Und dann das Spiel war eigentlich dann ja mehr so ausgeglichen. Atlanta versuchte immer wieder noch das Tor zu machen zum Sieg, aber es klappte nicht ganz, das System ist noch nicht eingefressen. Zum Schluss vergab dann Medoyan für Philadelphia noch einen direkten Freistoß knapp am Kreuzeck vorbei, noch die große Chance zum Siegestreffer. Aber ja, das war es dann auch soweit von diesem Spiel. Atlanta hat wieder nicht gewonnen. Sehr große Enttäuschung bei den Fans. Habt ihr noch was zum Spiel?
Naja, sagen? Man kann feststellen, ja, die Tore wurden von Teenagern gemacht. Weil genau. Barco ja, ist auch erst ja. 19. Also das muss man ihn durchaus lassen.
Eben. Also,
die Deutschen füttern die Teenager sozusagen.
Ja, wobei mir ist tatsächlich jetzt gerade aufgefallen, wo ich die beiden angeklickt habe. Also sowohl Brandon Aronson als auch Ezekiel Barco, die sind einfach mal beide jünger als wir sozusagen. Also ich bin Baujahr 98 und Barco 99, hat übrigens in 11 Tagen Geburtstag. Und die Philadelphia Union, also Brandon Aronson, ist erst 18, also der 2000er Jahrgang sogar. Ach, was eigentlich schon okay. respektabel ist. Na gut, ja. Kai Wagner und Julian Kressel, an der Stelle grüßen wir euch beide. Sind natürlich beide älter als ich, aber ich finde es auch stark, dass sich Kai Wagner wirklich ja. so langsam in der Liga etabliert.
Der hat bis jetzt immer Stammelf gespielt und ja. durchgespielt. Also
das muss ich ihm zugute halten.
Ja, das freut mich auch. Dann, Daniel, darfst du mit dem nächsten Spiel weitermachen.
Ja, und ich...
Willst du noch
ja, Houston gegen Vancouver. Also ich sag's offen und ehrlich, die haben mir in gewissermaßen einen kleinen Wettschein versaut. Passiert. Warum soll's nicht gehen? Ja, was gibt es da groß zu sagen? Also, es ist 1-0 von Memo Rodriguez. War jetzt gut hinaus herausgespielt. Ich muss dazu sagen, dass es in gewissermaßen auch Ähnlichkeiten hat. Mit einem 3-2, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Aber viel mehr ins Auge gestochen sind mir die beiden Elfmeter. Also, gerade der für die Whitecaps, da muss ich ja wirklich mir am Kopf fassen und fragen, was Adam Lundqvist da wirklich getan hat. Also ich weiß, ich habe ja die Highlights gesehen von dem Spiel.
Ja.
Er fault ihn ja irgendwie oder was weiß ich. Dann pfeift der Schiri auf den Punkt und dann lässt sich ja Adam Lundqvist, war es doch, soweit ich weiß, fallen. Oder irgendwie ja, sowas genau. gab es in der Szene. Also wenn der Schiri konsequent und hart ist und seitdem gelb fürs Foul und halt einfach dann gelb-gelb-rot, beziehungsweise gelb-rot dann für die Schulspieleinlage, weil... Also Entschuldigung, aber jeder im Stadion hat das doch gesehen und sowas gehört meiner Meinung nach nicht zum Fußball. Aber wie gesagt, der Elfmeter war berechtigt, ging dann auch rein. Die Freude aus Sicht der Whitecaps hielt nur stolze 7 Minuten an. Dann gab es auf der anderen Seite ebenfalls einen berechtigten Elfmeter, wobei ich mir nicht sicher bin, ob da der Videoschiedsrichter eingegriffen hat erst.
Ja, hat er. Der Schiedsrichter und der Linienschiedsrichter haben sich dann nämlich beide die Szene angesehen, haben darüber ja. geredet sogar und es hat einen ganzen Augenblick gedauert und dann erst ist die Entscheidung gefallen. Fand ich super interessant, ja. die Szene.
Also, wie gesagt, verstehe ich dann wiederum nicht falsch. Ich habe es schon gesehen, aber es liefen halt zeitgleich noch andere Spiele. Also, ich erwähne es einfach nochmal, dass ihr Bescheid wisst. Wie gesagt, Albert Elis verwandelte souverän. Aber danach ist sich der 26-jährige Lass, ja, Lass Stecken, nein, Lass, dass er, naja, nicht mit mir, 2-2 dann. Und wie gesagt, dann kurz vor Schluss, beziehungsweise, was heißt kurz vor Schluss, in der 73. Minute, Memo Rodriguez mit dem, ja, verdienten Doppelpack.
Und auch schon sein drittes Tor in der Saison.
Er stand halt aber auch wirklich in gewissermaßen frei, also, es war ein super, also spielt sogar super hinaus, herausgespielt, genauso wie es 1-0 der Gastgeber Und das hättest du eigentlich, wenn du eine, ich sag jetzt mal, eine adäquate Verteidigung hast, dann lässt du das nicht zu. Aber ansonsten gab es jetzt eigentlich nichts mehr so Spektakuläres.
Mir sind zwei Sachen noch aufgefallen in dem Spiel. Elis war an allen drei Toren von Houston beteiligt. Deswegen für mich auch ganz klar Spieler des Tages.
Oh ja, das sehe ich jetzt auch.
Und interessant war auch die Statistik. Es gab 21-7 Torschüsse. Also es war auch klar verdient, finde ich, für Houston.
Das stimmt schon, ja.
Ja. Gut, dann Anne, darfst du noch schnell dein nächstes Spiel berichten?
Genau, mache ich mal weiter wieder mit einem Team aus L.A., nämlich der L.A. Galaxy. Die haben zu Hause gegen Minnesota gespielt. Ja, also war durchaus ein torreiches Spiel, endete nämlich 3-2 für die Galaxy. Aber ich fand, das war jetzt nicht so das Highlight-Spiel. Es war eigentlich so ein 0815-Spiel, wenn man es böse sagt. Die Galaxy ohne Ibrahimovic. Ich habe jetzt aber auch ehrlich gesagt nicht nachgeguckt, warum er nicht gespielt hat.
Wer?
Galaxy?
Ja, Ibra wer?
Ibra Kadabra.
Ich glaube, von dem hat man schon mal irgendwo gelesen. Irgendwo. Nee, aber das Spiel fing an erst so richtig in der 34. Minute mit einem Tor durch einen Elfmeter. Völlig berechtigt, alles in Ordnung. Jonathan Dos Santos macht das ganz easy. Kurz darauf dann durch Chris Pontius. Und nein, das ist nicht der Typ von Jackass, sondern das ist der Fußballspieler. Erhöht dann gleich noch zum 2-0. Minnesota hat es dann nochmal versucht mit dem Anschlusstreffer in der 75. Minute. Sebastian Legette dann in der 81. Minute wieder für LA Galaxy. Und ja, auch in der 87. Minute das Tor von Angelo Rodriguez konnte nicht mehr viel retten. An sich, also am beeindruckendsten fand ich tatsächlich das Tor von Pontius, weil es einfach ein wirklich gutes Zusammenspiel vom ganzen Team war. Aber ansonsten fand ich, war das jetzt kein hochinteressantes, spannendes Spiel, obwohl viele Tore gefallen sind. Da gab es irgendwie meiner Meinung nach bessere Spiele an diesem Spieltag.
Gut, dann können wir das so stehen lassen. Und dann gehen wir in die letzte Pause unseres heutigen Podcastes und machen dann danach mit den letzten vier Spielen weiter. Und dann machen wir noch eine kleine Vorschau auf den vierten Spieltag. Dann bis nachher.
Bully Special. 2 Stunden, 9 Partien, 18 Teams. Kevin Scheuren macht euch heiß auf die Bundesliga. Taktik, Tipps und Tore. Das Duell der Experten im Bully Special. Die Vorschau auf den Spieltag auf meinsportpodcast.de.
Willkommen zurück bei der MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de. Jetzt werden wir die letzten vier Spiele besprechen und noch ein bisschen den vierten Spieltag previewen sozusagen. Ich fange dann mal gleich direkt an mit Toronto gegen New England. Das Spiel fing ziemlich früh schon in der 7. Minute mit einem Tor an. Und nämlich wurde Bunbury von den Refs gefoult. Und es gab dann Elfmeter für New England. Und der Designated Player und Neuzugang Spanier Charles Gill mit dem 1-0 oder mit dem 0-1 brachte New England in Führung. In der 14. Minute dann kam aber prompt die Antwort von Toronto und Akinola, ein 19-Jähriger, kam von Toronto 2, hat ein sehr schönes Traum-Solo hingelegt und dann schön abgezogen 1-1. Das Spiel ging dann auch ja bis kurz vor dem Halbzeitpfiff so mäßig weiter. Aber dann gab es noch einen kleinen Schocker kurz vor der Halbzeit für die New England Fans. Und nämlich Greg Hamilton schoss dann noch 2-1 für Toronto. Vorlage von Chapman war auch sehr sehenswert, die Vorlage. Schön, eine Zuckerflanke, muss man sagen. Oder eine Zuckervorlage. Ja, dann war Halbzeit. Und nach der Halbzeit ging es eigentlich auch schon wieder Schlag auf Schlag weiter. 52. Minute kam dann wieder Charles Gill mit dem 2:2. Und das war ein cooler Ball. Der ging durch zwei Füße von den Toronto-Verteidigern. Und der Torhüter Bono hat auch irgendwie gepennt halb. Also der ist echt da durchgekullert. Das ist Wahnsinn. Also wenn man das nochmal nachschaut, das ist echt erschreckend, dass der irgendwie noch im Tor gelandet ist. Also schon irgendwie traurig.
Klingt ein bisschen wie ein Michael Preetz Gedächtnistor.
Ja, so in etwa. Kann man so echt gut nennen. Ja, und so groß viel mehr wie Tore passierten in dem Spiel nicht, denn dann folgte schon das nächste Tor. Das 3:2 in der 79. Minute, so 11 Minuten vor Ende, Josie Altidore, der bullige Stürmer von Toronto, mit dem 3:2 nach schöner flachen Flanke von Justin Morrow. Das Stadion jubelte natürlich, die feierten das schon wie der sicher geglaubte Sieg, was es dann letztendlich auch war. Und dann passiert ja auch nicht mehr allzu viel. Also mir ist da jetzt nicht mehr aufgefallen, außer die ganzen Tore. Und ein Spieler, der zwar kein Tor geschossen hat, aber immerhin eins vorbereitet hat und an den anderen zwei Toren mit beteiligt war. Nicht direkt als Vorlagengeber, aber er war im Aufbauspiel beteiligt. Und das war Nick DeLeon, der auch zum Man of the Match gekrönt wurde danach. Also das ist echt ein Spieler, der ist echt unterschätzt. Kam im Sommer oder im Winter von DC United. Also ist ein echt unterschätzter Spieler, den sollte man echt noch beobachten.
Ich fand den aber bei DC auch schon immer relativ stark. Also da war er auch ein wichtiger Spieler, finde ich.
Ja, genau. Aber ich fand auch erst so ab der Hälfte von der Saison, am Anfang fand ich den, fiel der kaum auf. Aber so ab der Winterpause letztes Jahr.
Ich glaube, am Anfang fiel niemand auf bei DC. Ab. Die haben gebraucht in der letzten Saison.
Rooney, ne? Dann würde ich sagen, macht Daniel schon weiter mit dem nächsten Spiel.
Ja, und zwar Orlando gegen Montreal. Also, zunächst einmal muss ich sagen, dass ich die Partie, ich glaube sogar vergangene Woche, angeteasert habe als spannende Partie, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Und in gewissem Maßen war sie spannend, wobei ich ja sagen muss, dass das 1-0 von Oshie Okonwo, ich hoffe, ich spreche jetzt den Namen richtig aus, war halt wirklich eine kalte Dusche für die Gastgeber. Und dann das 2-0 von Marco Piatti, was halt einfach ein kapitaler Abwehrfehler war. Also den Pass darfst du niemals da hinten spielen. Man muss dazu sagen, wenn Brian Rowe, ich glaube, es war Maximilian Urruti, richtig trifft. Also er hat ihn getroffen, er hat auch die gelbe Karte danach gesehen, aber wenn es da Piatti nicht stehen würde, dann hätte Brian Rowe nach 16 Minuten duschen gehen müssen. Das muss ich einfach mal so sagen. Aber wie gesagt, er hat die gelbe Karte gesehen, weil er, wie gesagt, Piatti zum 2:0 eingeschoben hat. Aber wie gesagt, wäre ich jetzt Trainer gewesen von Orlando, ich hätte den Verteidiger sofort duschen geschickt, weil so einen Fehler darfst du nicht machen. Aber darum soll es nicht gehen. Vielmehr um Piattis Doppelpack in der 80. Minute, der zum Spielverlauf einfach gepasst hat. Also man hat schon angemerkt, dass Montreal den Sieg mehr wollte als Orlando. Trotzdem in der Nachspielzeit einer deiner Lieblingsspieler, wenn nicht sogar dein absoluter Lieblingsspieler in der MLS, Dom Dwyer, mit dem 1:3. Und dann gab es halt tatsächlich noch eine unschöne Szene von Zakaria Diallo. Und da muss ich mir einfach mal den Kopf fassen. Also, es hat mit Fußball gar nichts mehr zu tun. Du führst 1:3. Ja. Und da machst du so eine Scheiße und wirst dafür tatsächlich 3-4 Spiele gesperrt. Er schadet einfach nur sein Team damit. Ich meine, also ich habe dafür gar kein, also wirklich immer ansatzweise Verständnis, dass du sowas tust. Das ist einfach nur idiotisch, dumm und gehört einfach nur heftig sanktioniert.
Für diejenigen, die es nicht gesehen haben, er stand relativ nah von dem Gegenspieler an der Seitenlinie nach einem Einwurf. Der Ball fliegt so ein bisschen in die Richtung und er tritt mit einem hohen Fuß so in Richtung Ball, trifft dann aber das Gesicht des... Nee, das war die Szene gar nicht, sondern das war die Gewaltszene, oder? Als er ihn geschlagen hat.
Jetzt muss ich dich korrigieren. Tatsächlich war es die Szene, als Diallo und ich weiß gar nicht mehr, wer es der andere war von auf Seiten Orlando, aber...
Dom Dwyer war es, derjenige, der dann gefoult wurde. Wo man nicht so richtig sehen konnte, was passiert ist, sondern dass er irgendwas so in Gesicht,
der hat ihn gepackt am Hals, soweit ich weiß, und hat ihn halt auf den Boden geschubbt, gezerrt, whatever. Also eine richtig eklige Szene, welche auch zu Recht, nicht nur weil es Dom Dwyer ist, sondern weil es einfach eine eklige und dreckige Szene war.
Aber da war die Reaktion seines Mitspielers super interessant zu sehen, weil es gab dieses Foul und der Mitspieler von ihm guckt ihn an und du siehst in sein Gesicht, wie er sagt so, Alter, ist jetzt nicht dein Ernst. Und wie wütend er ist.
Absolut, also jetzt mal ganz ehrlich.
Das ist...
Nee, also den Kerl würde ich danach noch 4-5 Spiele auf der Bank sitzen lassen, beziehungsweise auf die Tribüne sitzen, weil das geht, wie gesagt, nicht. Und da ist hoffentlich die MLS anders als die Bundesliga und da haben halt auch hoffentlich die Trainer die nötigen Eier und schicken einfach mal die Trainer auf die Spieler auf die Tribüne oder halt zur zweiten Mannschaft in dem Fall. Aber wie gesagt, wenn ihr noch was hinzufügen wollt zu diesem Spiel, macht's euch. Ich bin jetzt hier soweit durch.
Zwei Sachen habe ich auch.
Kann nur sagen, ja, mach ruhig. Ich wollte nur kurz sagen, dass Orlando erschreckend schlecht ist einfach. Traurig. Sie haben eigentlich so gute Namen im Kader. Gute Spiele. Also ich bin ja nicht so dieser Fan von diesem schnellen Trainer rausgewürfe. Aber das kann doch eigentlich nur am Trainer liegen. Also ich glaube kaum, dass die Spieler an sich doch so schlecht sind. Weil die haben schon eigentlich guten Kader.
Aber
naja.
Der Trainer, der vorher bei Orlando war, ist jetzt bei Minnesota. Und da läuft es deutlich besser.
Nee. Adrian Heath ist doch bei Minnesota, oder?
Ja, weil Heath war doch auch bei Orlando, oder irre ich mich jetzt völlig?
Ja, aber das war noch länger, weil Heath war schon letzte Saison bei Minnesota.
Genau, und dann war noch Jason Kreis.
Genau, Kreis.
Ich weiß jetzt nicht, wo der abgeblieben ist.
Auch. Heath war bei Orlando gar nicht so schlecht in der ersten Saison, das ging eigentlich noch.
Naja, aber die Playoffs hatten sie auch nicht geschafft. Ja, mir ist bei Orlando aber auch halt noch neu. Was aufgefallen zum Thema schlecht. Das ganze Spiel war über auch sowieso schlecht, aber die Verteidigung ist eine Katastrophe gewesen. Die erste Situation zum Beispiel, der Ball wird im Mittelfeld verloren, dann ist eigentlich die Szene schon wieder relativ geklärt, also ein Verteidiger von Orlando hat dann in Strafraumnähe den Ball, verliert den da aber irgendwie, der Rest der Verteidigung pennt und plötzlich gibt es einen Pass in den Strafraum rein und das Tor ist drin. Dann auch das zweite Gegentor, ein Rückpass oder ja, ein Rückspiel zu einem Mitspieler oder zum Torwart? Zum Torwart war es. Montreal ist da, macht das Tor. Und das dritte Tor war, weiß nicht, Sascha Kljestan spielt gegen den Körper von Harry Novillo. Der prallt natürlich ab. Harry Novillo spielt den Ball dann zu Piatti, der bedankt sich, spielt nochmal Kljestan aus, der nochmal mit zurückrennt und macht das Tor. Und damit hat Piatti einen eigenen Rekord aufgestellt, weil nämlich er hat in 10 Toren gegen Orlando 10 Tore gemacht, in 10 Spielen hat er jetzt 10 Tore gemacht und eine Vorlage. Ich glaube, das hat noch kein anderer Spieler geschafft.
Ja, irgendjemand muss es ja mal schaffen, ne?
Ja, Orlando ist offensichtlich auch ein leichter Gegner für ihn.
Ja, das stimmt.
Aber Anne, jetzt mach du mal weiter. Du hattest doch noch...
Ich habe eine Spitzenpartie zum Thema leichter Gegner. Ich habe jetzt eine Partie, wo sich die Gegenmannschaft selbst auseinandergenommen hat. Und diese Foul-Szene, die ich gerade eben schon mal so angedeutet hatte, die war nämlich nicht bei Orlando, sondern die war in dem Spiel jetzt. Ich rede nämlich von DC United gegen Real Salt Lake. Und was in diesem Spiel los war, keine Ahnung. Es fing erstmal an, 34. Minute schon, ein Elfmeter, den machte Rooney natürlich ganz sicher, war auch berechtigt, alles in Ordnung. 41. Minute pennt Aaron Herrera, heißt er eigentlich, verliert den Ball, Tor Rooney. Zweite Tor schon für ihn. Und dann in der 47. Minute war nämlich die Szene mit dem Fuß. Severino nimmt den Fuß, beide stehen nach einem Einwurf relativ nah am Rand, nimmt den Fuß so hoch, dass er den Gegenspieler im Gesicht trifft und tut dann auch noch empört, aber grinst dabei, warum er dann jetzt rot kriegt. Also das hat, weiß ich nicht, das habe ich überhaupt nicht verstehen können und an seiner Stelle hätte ich ihn, wenn er nicht sowieso rot gesehen hätte, hätte ich ihn als Trainer rausgeworfen. Weil das war eine lächerliche Szene. 65. Minute dann nochmal, machen Acosta und auch Marino eine richtig gute Vorarbeit. Am Ende profitiert Rooney. Der hat damit seinen Hattrick. Und ich weiß nicht. Also Real Salt Lake hatte offensichtlich noch nicht genug erlebt an dem Tag. Oder vielleicht hatte das Spiel auch keinen Bock mehr. Marcelo Silva hat in der 65. Minute schon mal gelb gesehen, glaube ich. Nee, in der 32. Minute hat er gelb gesehen. Und in der 67. Minute macht er dann ein taktisches Foul und kriegt nochmal gelb. Das heißt, es sind nur noch 9 Spieler auf dem Platz. Ja, danach war nochmal in der 67. Minute eine Ecke von Rooney ausgeführt. Rodriguez nimmt direkt ein Tor. Richtig schönes Ding, also auch nach Lehrbuch kann man nichts zu sagen. Und zum Schluss nochmal gibt es nochmal das 5:0 für DC United. Auffällig war, dass auch so die Torschüsse, nämlich 22-4. Der Trainer von Real Salt Lake hat übrigens dann am Schluss in der üblichen Pressekonferenz, Mike Petke heißt er, meinte dann, dass er hofft, dass die Spieler am Abend zusammen trinken gehen und als Team zusammenwachsen nach so einem Spiel. Weil ich glaube, er hatte selbst keine Antworten mehr nach so einem Spiel. Und da kann man tatsächlich nur noch ein Bier trinken gehen, das Spiel vergessen und muss nach vorne sehen. DC United dagegen, für die läuft es bisher in dieser Saison erschreckend gut, muss ich sagen.
Ja.
Achso, übrigens die Torschüsse von Real Salt Lake, die 4, 2 davon waren am Tor vorbei. Also sie hatten nur 2 direkte Schüsse aufs Tor das ganze Spiel über.
Ja, es ist ein Trauerspiel
von Salt Lake Sicht aus gesehen. Die erste komplette Saison echt absoluter Trash, zumindest jetzt die ersten 3 Spiele. Wobei ich jetzt wirklich nochmal anmerken wollte, das 4:0, das war halt einfach wirklich für mich einfach Tor des Monats, weil also Ecke kommt perfekt und er nimmt ihn einfach direkt an, genau wie es wirklich immer uns beigebracht wurde in der Jugend. Nehmt diese Dinger direkt an, traut durchzuschießen.
Traumhaft.
Ich meine, klar, es war jetzt kein Raupentor wie gegen Manchester United, aber er hat ihn wirklich perfekt abgenommen. Und genau solche Tore, machen Spaß, wenn man schon.
Fand ich auch schöner als die Tore von Rooney. Rooney hat irgendwie viel abgestaubt mit. Also er hat ja natürlich auch was gemacht, aber da war auch viel Vorarbeit von den anderen, aber das war einfach sauber angenommen, direkt gemacht. Schönes Ding.
Ja. Mhm, wobei beim 3:0 fand ich so witzig, hat der Torhüter den klassischen Reklamierarm à la Manuel Neuer ausgepackt. Also, ich weiß nicht, habt ihr das gesehen? Rooney schiebt halt oder schaut halt ab zum 3:0 und sofort geht die Reklamierhand. Aber glaube ich, alle Beteiligten auf Seiten der Gäste hoch. Aber so viel dazu. Und Vincent, das Beste kommt natürlich zum Schluss, wobei heute haben natürlich die Sommers angefangen, aber du kannst jetzt natürlich mit deinem Sporting Kansas City, jetzt wollte ich schon Chiefs sagen, den glorreichen Abschluss machen.
Ja, so ganz glorreich ist er dann doch nicht. Also fast wäre er sogar miserabel geworden. Aber na gut. Das Spiel, das fing eigentlich leicht ausgeglichen an, aber Kansas war dann schon doch das bessere Team. Mir ist auch mal ein Freistoß aufgefallen mit Rowe und Gutierrez, der ging aber dann ans Außennetz. Oder der krasse Torwartfehler in der 43. Minute von Tim Howard, wo er einfach den Ball irgendwie vergisst mitzunehmen oder verliert, wie auch immer. Also, und Espinosa nutzt halt die Situation und klaut dann den Ball von Howard und ballert den Ball einfach übers Tor drüber. Also, unbeschreiblich. Also, da hätte Kansas locker schon 2-0 führen müssen eigentlich mit diesen zwei Chancen. Aber wer die Chancen vorne nicht macht, bekommt sie dann hinten. In der 54. Minute war es dann soweit. Diego Rubio, der im Winter von Kansas City zu Colorado wechselte, schoss gegen seinen Ex-Verein das 1-0. Und auch da war es auch wieder ein Fehler zwischen Temelia, dem Torhüter von Kansas, und Matt Beasler, die sich nicht einigen konnten, wer den Ball bekommt. Und Beasler machte dann so einen halblaschen Pass und Rubio sprintete halt dazwischen und haute das runde Leder in die Laschen.
Wahrscheinlich haben sie ja das Spiel von Orlando gesehen und sich das einfach abgeguckt.
Ja, sie wollten es einfach imitieren. Hm? Das kann natürlich sein. Stimmt. Ja. In der 77. gab es dann auch nochmal einen gefährlichen Freistoß von Colorado durch Brian Acosta. Der wurde abgefälscht und prallte dann gefährlich auf der Latte auf. Und in der 79. hatte Colorado nochmal eine Chance von Keegan Rosenberry. Der machte einen Einwurf bis in die Mitte vom 16er rein, also einen echt weiten Einwurf. Und Blomberg, der Schwede, haute dann den Ball knapp neben den Kasten. Und dieser gewisse Blomberg hat in der 86. Minute sich noch die gelb-rote Karte abgeholt, hat Gianluca Busio gefoult. Und der daraus folgende Freistoß verwandelte Johnny Russell kurz über die Mauer ins Kreuzeck rein. Also 5 Minuten vor Schluss dann doch noch der Ausgleich zum 1-1. Hat mich natürlich erfreut. Ich war erleichtert. Also ich war echt froh, dass die nicht gegen Colorado verloren haben. Das wäre leicht peinlich geworden. Aber ein Sieg war es leider auch nicht. Also, aber mei. Punkt ist Punkt und ja, damit bin ich zufrieden.
An der Stelle sei jetzt mal erwähnt, also ganz klar Spieler des Spiels auf Seiten von Sporting, muss man tatsächlich sagen, Johan Blomberg. Ich weiß, er spielt bei den Rapids, aber 79. Minute wird er eingewechselt, 80. Gelb, 87. Gelb-Rot. Da muss man einfach jetzt mal klatschen. Naja, also Spaß beiseite. Was mir auch aufgefallen ist, und zwar Johnny Russell wurde auch eingewechselt. Also 61. Minute wurde er eingewechselt. Macht halt, wie gesagt, das Tor und halt wirklich für Johan Blomberg einfach einen Scheißtag. Wie gesagt, ja. 8 Minuten hat sein Einsatz gedauert. Er ist nicht nur vom Platz geflogen, sondern war auch am Ausgleich mehr oder weniger schuld.
Genau. Oder er hätte auch den Siegtreffer für Colorado machen können. Je nachdem. Gut, dann machen wir noch eine kurze Review auf den kommenden Spieltag, würde ich sagen. Da ja Länderspielpause in Europa ist und auch in Amerika, soweit ich weiß, fehlen viele Spiele. Und deswegen sind es nur 5 Spiele nächsten Spieltag. Am Samstag spielen FC Dallas gegen Colorado. Habt ihr die Spiele offen?
Ja.
Ja, ich dann hab's auch offen.
Dann dürft ihr auch ein paar nennen.
Ich bin natürlich gespannt auf das Spiel der Red Bulls gegen Orlando und hoffe natürlich auf einen Sieg natürlich der Red Bulls, aber ich bin gespannt, vielleicht kriegt Orlando sich ja jetzt mal hin langsam.
Ja, ich muss jetzt tatsächlich sagen, dass von den Spielen hier, ja, meine Sounders haben kein Spiel, aber jetzt von den 5 Spielen hier freue ich mich, glaube ich, tatsächlich am meisten auf das der Philadelphia Union gegen Columbus Crew. Weil das ist, glaube ich, mit die ausgeglichenste Partie von allen. Weil bei Dallas gegen Rapids, ja, ist es eigentlich klar. Ich denke auch, dass Orlando sich nicht fangen wird, weil die Red Bulls sich jetzt langsam fangen. Und ich meine, Real Salt Lake, also sorry, die machen auch gegen LAFC keinen Stich. Und last but not least, Vincent, jetzt darfst du nochmal ein Spiel ansagen.
Ja, die New England Revolution empfangen Cincinnati. Ja, ja, und da wird wahrscheinlich Cincinnati mit dem Hype vom letzten Spieltag gehen und sich den Sieg holen.
Aber da wäre ich mir gar nicht so sicher. Also von der Spielart her finde ich nämlich beide Teams sehr ähnlich. Und ich kann mir vorstellen, dass das wirklich ein durchaus spannendes Spiel wird.
Und aber ich denke, Cincinnati wird durch den Hype und durch den Sieg und alles ein bisschen die Nase vorne haben und sich einen Sieg holen. Zwar nicht so eindeutig wie gegen Portland, aber so ein 1-0, 2-1, irgendwie sowas.
Wenn wir sehen, ich sag, die Refs gewinnen.
Okay.
Dann sage ich, dass es unentschieden ausgeht.
Dann schauen wir mal am Wochenende, wer recht hat. Ja. Dann ist jede Ergebnisform vertreten und somit wollen wir noch sagen, war's dann das soweit von uns? Besucht gerne unseren Discord-Server. Der heißt nämlich MLS-GER-Treff. Dürft ihr gerne beitreten und mit uns quatschen an den MLS-Spieltagen. Zudem würden wir uns sehr gerne über Feedback von euch freuen. Gibt uns echt Feedback, das hilft uns echt weiter. Das freut uns auch wenn es negativ ist. Damit können wir uns verbessern. Da tut ihr euch vielleicht auch was Gutes, weil ihr es dann vielleicht nächstes Mal besser bekommt. Und somit möchte ich noch sagen, war es soweit zu uns. Und das Feedback gerne mit dem Hashtag der MLS Podcast, also Hashtag der MLS Podcast posten. Dann können wir das leichter finden, auch das Feedback. Und somit noch von jedem ein schönes Grußwort. Darf Daniel anfangen?
Ja, Gruß. Auch ich bedanke mich wieder an alle, die jetzt hier zuhören. Und auch wenn es momentan für die Sonos gut läuft, 3 Spiele, 3 Siege, bin ich doch froh, dass mal eine Spielpause ist. Aber wir sehen uns dann nächste Woche dann wieder und hoffentlich am Samstag im Discord. Okay, das klang jetzt ein bisschen depri. Nein, also...
Einfach tschüss.
Ja, einfach tschüss. Ich sag jetzt nichts mehr. Ciao.
Tschüss, bis zum nächsten Mal einfach.
Und ciao.
Calcio Siamo Noi. Der Serie A Talk. Jede Woche neu. Mit Sascha Baharian, Kevin Modena und René Steinhuber.
Ob die Abwehr Serie A Niveau hat, lassen wir einfach mal dahingestellt.
Höre alles, was den Tifosi der italienischen Eliteklasse bewegt. Auf meinsportpodcast.de. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.